Thema der Reihe ist überrascht vom Auferstandenen. Ihr kennt das ja vielleicht, es gibt Menschen, die sind immer für eine Überraschung gut. Ich hatte so einen WG-Kollegen, das war so einer. Wir saßen einmal zusammen am Frühstückstisch. Ich aß mein Müsli, er war so mit so einer Mandarine so am Spielen. Und auf einmal nahm er das Ding und warf es mir gegen den Kopf. Ich fragte, okay, er wollte mal gucken, wie ich reagiere. Habe ich nicht vergessen. Jesus hat keine Mandarinen geworfen. Aber er war auch für Überraschungen gut. Und ich denke, die Auferstehung war die größte Überraschung, die er jemals bereitet hat. Und auch bis heute ist es so, dass Leben mit Jesus Überraschungen mit sich bringt. Wir schauen heute auf diese überraschende Begegnung von Jesus mit Maria Magdalena an Ostersonntag. Und ich verspreche euch, wir werden einige überraschende Entdeckungen machen. Es geht heute um den großen Schock, den verhüllten Blick, die große Freude und die neue Zeit. Alles beginnt mit diesem großen Schock. Weil an Karfreitag, da war Jesus gekreuzigt worden. Seine Jünger, die Frauen und die Männer, die hatten wahrscheinlich bis zuletzt gehofft, dass Gott doch noch eingreift und diese Sache umdreht. Aber es war nicht passiert. Jesus war gestorben. Um 15 Uhr nachmittags war er verstorben. Vor Sonnenaufgang hatte man ihn abgenommen vom Kreuz, in so Binden eingewickelt. So machte man das damals, keine Holzsärge, sondern so Tücher, Grabtücher. Man hatte ihn nicht in ein Erdgrab gelegt, machte man damals auch nicht, sondern so eine Grabhöhle, den Fels gehauen, da hineingelegt, Stein davor gerollt. Und jetzt am Ostersonntag, also am ersten Wochentag nach dem Sabbat, da wollten Maria und einige weitere Frauen nochmal zum Grab gehen. Und dann eben dieser Schock, das Grab war geöffnet worden. Das Grab war geöffnet worden. Da ist irgendwas passiert. Der Stein war weggerollt. Und was dachte Maria? Na klar, Jesus ist auferstanden. Nee, dachte sie überhaupt nicht. Was dachte sie? Da hat jemand die Leiche von Jesus weggenommen. Ob es Grabräuber waren, ob es die Juden, die führenden Juden waren, ob es die Römer waren, egal, da muss jemand sich diese Leiche geschnappt haben. Wie schrecklich. Ich denke, du kennst auch so Situationen, wo irgendwie alles schwierig ist. Und du denkst, jetzt brauche ich echt nichts weiteres mehr. Und dann kommt noch was obendrauf dazu. Und du denkst, oh, jetzt auch noch das. Und genauso ging es Maria Magdalena. Karfreitag war schon schlimm genug. Jetzt wollte sie wenigstens noch an diesem Grab trauern. Und jetzt ist auch noch die Leiche weg. Jetzt wird ihr auch noch das weggenommen. Alles wird mir genommen. Sie rennt zu zwei Jüngern aus dem engsten Jüngerkreis von Jesus, Petrus und Johannes. Und sie klagt diese Klage, man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen. Und noch schlimmer, wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Dann gibt es einen Zwischenteil in dieser Geschichte, die sich ja um Maria Magdalena dreht. Johannes und Petrus laufen zum Grab. Johannes ist der, der dieses Evangelium aufgeschrieben hat. Interessanterweise, er nennt nie seinen Namen. Er nennt sich den Jünger, den Jesus liebt, oder den anderen Jünger. Für unsere Ohren klingt das immer so ein bisschen zwiespältig, ne? So, den Jünger, den Jesus liebte. Aber damals, das Wort Liebe war damals nicht, dass das, was hier steht, war nicht für sexuelle Beziehungen verwendet. Das war diese freundschaftliche, tiefe, verbundene Liebe. Genauso wie Jesus sagt, liebt einander, liebt eure Nächsten wie euch selbst. Gott liebt euch, das ist dieses Wort, was hier steht. Also das war ein Jünger, der eine ganz besondere Verbundenheit mit Jesus hatte. Und Petrus, wissen wir aus dem anderen Evangelium, war auch so einer im engsten Kreis. Und die beiden, die laufen zum Grab. Und sie sehen, ja, das Grab wurde geöffnet. Und ja, Maria hatte mit ihrer Vermutung recht, die Leiche fehlt. Weil sie sehen noch was Drittes. Die Leichenbinden, diese Grabtücher, die liegen da. Und das ist doch merkwürdig, weil hätte jemand die Leiche mitnehmen wollen, dann wäre es doch das Logischste gewesen, ihn so eingepackt mitzunehmen. Da kann man viel besser anfassen. Geht auch viel schneller. Warum ihn auspacken und ihn dann mitnehmen? Und dann auch noch diese Merkwürdigkeit, da liegen die Tücher für den Körper auf der einen Seite, das Kopftuch, das liegt ganz zusammengefaltet an der anderen Seite. Fast schon wie so ein leerer Kokon von einem Schmetterling. Und Johannes schreibt über sich, er sieht das und er glaubt. Er hat noch nicht verstanden, was genau die Auferstehung bedeutet. Das schreibt er auch, aber er sagt, er wusste, da ist was passiert, da hat Gott was gemacht. Nun geht es wieder zurück zu Maria Magdalena. Sie war eben offenbar auch wieder zurück zum Grab gelaufen. Sie weinte eine ganze Zeit vor dem Grab. Und dann schaut sie in dieses Grab hinein. Und sie sieht dort zwei Personen in weißen Gewändern. Zwei Engel, Boten Gottes. Und die Engel fragen sie, Frau, warum weinst du? Maria könnte jetzt denken, oh krass, Engel, was ist denn hier los? Aber nee, was sagt sie? Genau das, was sie vorher den anderen Jüngern gesagt hatte. Die haben den Herrn weggenommen, meinen Herrn. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ihr Blick ist total eingeschränkt, verhüllt. Das ist mein zweiter Punkt, der verhüllte Blick. Maria sieht die Engel. Sie redet mit ihnen sogar. Aber sie hat überhaupt keine Augen dafür. Sie nimmt die Engel gar nicht richtig wahr. Und das Gleiche passiert, als da jemand hinter ihr steht. Sie dreht sich um. Es ist der Jesus, der Auferstandene, der lebendige Jesus. Aber sie merkt es nicht. Sie hält ihn für den Gärtner. Und als sie gefragt wird, ja, Frau, warum weinst du, was suchst du? Da redet sie wieder nur von der Leiche. Ja, wenn du ihn, den Toten, weggebracht hast, dann sag mir, dann will ich jetzt alleine hingehen und den wiederholen. Und dann ist da noch ein ganz spannendes Detail. Sie dreht sich um zu Jesus, den sie für den Gärtner hält. Und dann später, als sie Jesus erkennt, da dreht sie sich wieder um. Also was heißt das? Sie hat sich in der Zwischenzeit wieder zurückgedreht. Sie redet mit diesem, den sie für den Gärtner hält, aber sie schaut nur in dieses leere Grab rein. Da, wo die Leiche liegen sollte. Sie sucht die Leiche von Jesus. Darüber redet sie, darüber denkt sie nach und da schaut sie hin. Sie denkt, ich muss diese Leiche haben. Ich brauche die, um klarzukommen. Und alles andere sieht sie gar nicht. Kann es sein, dass es bei dir und mir manchmal auch so ist? Dass wir so eine Sache haben, die wir unbedingt haben wollen. Wir denken, wir müssen die Sache haben. So wie Maria diese Leiche haben will, so sagen wir, das brauche ich, das will ich. Vielleicht schauen wir da so sehr drauf, dass wir gar nicht merken, was da sonst noch im Leben passiert. Was vielleicht Gott schon tut. Doch dann ändert sich alles. Und das ist mein dritter Punkt, die große Freude. Jesus braucht nur ein Wort zu sagen, um alles zu verändern. Er ruft Maria bei ihrem Namen. Maria. Und Maria merkt, der Mann kennt sie, das ist nicht der Gärtner. Und wahrscheinlich erkennt sie auch die Stimme, wie sie dieses Wort sagt, Maria. Sie bemerkt die göttliche Liebe, die sie in Jesus kennengelernt hatte. Die Liebe, die sie nicht verurteilt hatte für ihren Lebensstil. Die Liebe, die sie befreit hatte. Die Liebe, die sie gerufen hatte, Jüngerin von Jesus zu sein. Schülerin von Jesus zu sein. Und deshalb antwortet Maria auch mit einem einzigen Wort. Rabuni. Mein Meister. Mein Lehrer. Bei diesem Wort, da steckt irgendwie alles drin. Ihre Freude, über Jesus. Ihre Verbundenheit mit ihm, ihre Begeisterung, dass Jesus lebt. Dich liebe ich, dir vertraue ich. Auf dich höre ich, von dir lerne ich. Dir folge ich, dir gehorche ich, Jesus. Wie wird man Christ? Wie wird man Jünger des auferstandenen Jesus? In der Geschichte gibt es eine ganze Menge Sachen, die gesehen werden. Auch wir, denke ich, wir müssen Sachen sehen und erleben. Wir brauchen Menschen, in deren Leben wir was von der Schönheit des Glaubens sehen. Von Freude, von Frieden, von echter Liebe, von Vergebung. Und wir brauchen auch Antworten auf Fragen. Fragen und Einwände. Wie ist das mit dem Leid in der Welt? Wie ist das mit der Wissenschaft? Wie ist das mit den anderen Religionen? Macht der Glaube nicht total unfrei? Das sind so die Fragen. Tim Keller bringt ihn in so einem Buch sehr gut auf den Punkt. Das sind die Fragen, die uns so vom Glauben abhalten. Und wir brauchen zumindest vorläufige Antworten auf die Fragen, die uns abhalten. Und wenn wir das sehen, dann sind wir zu bereit, wahrscheinlich uns so in diese Grabhöhle reinzubeugen, so wie Maria das macht. Uns wirklich damit mal offen zu beschäftigen. Aber letztlich braucht es genau das, was Maria hier erlebt, dass sie beim Namen gerufen wird. Ich glaube, das brauchen wir. Wir brauchen so Momente, wo wir merken, ja, da ruft mich jemand, da ruft Gott mich. Da ruft er mich bei seinem Namen oder bei meinem Namen. Da ruft mich jemand, der mich kennt, der mich liebt, der mich bei sich haben will, der alles dafür getan hat. Diese Momente brauchen wir. Ich habe keine hörbare Stimme von Gott gehört. Aber ich habe das immer wieder in Momenten erlebt, dass da Gott mich ruft, mich bei sich haben will. Dass er mich meint. Und ich weiß, viele von euch haben das erlebt. Und wenn du das nicht erlebt hast, ich möchte dir sagen, Gott will dir das schenken. Schau immer wieder rein. In die Grabhöhle. Bleib da. Bleib dabei. Vor ein paar Jahren habe ich ein Interview gehört mit einem sehr klugen Mann, kein Christ, und er sagte so den spannenden Satz: Gott sagt nicht Hallo. Gott sagt nicht Hallo. Wenn Gott mit uns redet, dann ruft er uns bei unserem Namen. Diesen Satz hatte er von Christen gehört und er sagte, und das ist doch total spannend. Ich kann Menschen nur beneiden, die das erlebt haben. Dass Gott sie ruft und auf einmal so eine Klarheit, so ein Ziel ins Leben hineinkommt. Ich wünsche dir und mir, dass wir das immer wieder erleben. Dass wir im Gottesdienst, in unserer persönlichen Zeit mit Gott oder auch mitten im Alltag, in Ereignissen erleben. Ja Mensch, da ruft Gott mich bei meinem Namen. Er meint mich, ja. Und dass wir dann antworten, Rabuni, mein Meister, mein Herr, du bist gut. Und dann passiert was ganz Spannendes in dieser Geschichte. Bisher ging es in der ganzen Geschichte immer nur ums Grab und um die fehlende Leiche. Diese Worte kommen da ständig vor in der Geschichte. Jesus fragt ja, Maria, was suchst du? Ja, sie suchte die Leiche. Die wollte sie, die brauchte sie, dachte sie. Und jetzt in der Gegenwart von Jesus merkt Maria, nee, ich brauche die Leiche nicht. Ich habe was viel Besseres. Ich habe Jesus, den lebendigen Jesus, den Auferstandenen. Meinen Rabuni, meinen Retter, meinen Herrn. Und das reicht mir. Das reicht. Ich habe mich diese Woche gefragt, kann es sein, dass auch manchmal wir zu einer Leiche hinterherlaufen, hinterherrennen, hinterhersuchen, hinterher trauern? Wir denken, wir brauchen unbedingt jetzt und sofort die Lösung für unser Problem, die Heilung für unsere Krankheit, die Zusage für einen Job, die Perspektive. Wir brauchen es jetzt und sofort. Wir klammern uns daran, wir fokussieren uns darauf. Und Jesus sagt uns vielleicht, Mensch, lass doch mal diese Leiche los. Du hast doch mich denn auferstanden. Du denkst, dein Leben hängt davon ab, dass du das hast. Und alles, dein Gedeih und dein Verderb hängt an dieser Sache. Nein, dein Gedeih und Verderb, der hängt an mir. Und ich bin für dich. Ich bin für dich gestorben und auferstanden. Mir hat Gott das diese Woche gezeigt, wo ich einer Leiche hinterherlaufe. Frag Gott doch mal, vielleicht hat er es dir auch schon gezeigt, wo du einer Leiche hinterherrennst. Wenn ja, dann lass die Leiche los und freu dich über Jesus, den Auferstandenen. Asaf sagt in Psalm 73, wenn ich dich nur habe, frage ich nach nichts anderem hier auf der Erde. Das sind die Momente, die wir brauchen. Wenn das klar wird, Mensch Jesus, wenn ich dich habe, dann brauche ich eigentlich nichts anderes. So schön es ist, und so hilfreich es manchmal ist, aber dann brauche ich eigentlich nichts anderes. Maria erlebt das. Deswegen ist sie voller Freude. Und sie denkt, jetzt ist alles gut. Jetzt ist alles wieder so wie vorher. Und dann hat Jesus wieder eine Überraschung für sie bereit. Denn mit Ostern beginnt eine neue Zeit. Und vierter und letzter Punkt, die neue Zeit. Jesus sagt zu ihr, halte mich nicht fest. Halte mich nicht fest. Denn ich bin doch nicht zum Vater hinaufgegangen. Ich fand diese Begründung immer irgendwie merkwürdig. Weißt du, irgendwie logisch. Sie kann ihn nur festhalten, weil er noch nicht gegangen ist. Wenn er schon gegangen wäre, könnte sie ihn nicht festhalten. Da habe ich damit diese Woche beschäftigt, im Kommentar eine Antwort gefunden. Was Jesus hier meint, ist, ich bin noch nicht am Ziel. Halt mich nicht fest, Maria, denn ich bin noch nicht am Ziel angekommen. Mein Ziel ist nicht nur, dass ich von Gott auf die Erde komme, dass ich für euch sterbe, dass ich auferstehe. Nein, mein Ziel ist auch, dass ich zum Vater zurückkehre. Und das passiert jetzt. Das ist jetzt gerade am Laufen. Seit Ostern. Und es ist gut für euch, dass es so ist. Wie wir es vorhin gesungen haben, es ist gut für euch. Deswegen halte mich nicht fest. Geh lieber zu den Jüngern und sag ihnen, dass ich hinaufgehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Ostern ist eine absolute Zeitenwende. Wir kennen dieses Wort, ne? Das begleitet uns. So hat es Olaf Scholz auf den Punkt gebracht, was da in der Ukraine passiert, dieser Angriff. Wir merken, auf einmal ändert sich alles. Auf einmal sind die Grünen für Waffenlieferungen, auf einmal haben wir wieder hohe Inflation, auf einmal irgendwie alles anders. Und wir alle müssen da irgendwie klarkommen, dass so vieles sich verändert jetzt. Ich denke, das kann uns einen kleinen Eindruck geben für die krasse Veränderung, die es für die Jünger damals bedeutet hat. Ostern. Ich meine, vor Ostern, da war Jesus dauerhaft bei den Jüngern als Mensch. Klar, die Jünger, die ihn begleitet hatten, die haben ihn die ganze Zeit gehabt, die anderen nicht. Aber er war dauerhaft hier, als Mensch auf der Erde. Und nach Ostern wird das anders. Er zeigt sich immer wieder seinen Jüngern. Er kommt zu ihnen, so wie hier zu Maria, aber dann geht er auch wieder. Das ist so diese Zwischenzeit zwischen Ostern und Pfingsten. Und mit Himmelfahrt und Pfingsten beginnt die Zeit, wo Gott nicht mehr in Jesus, in einer Person auf dieser Erde ist, sondern durch den Heiligen Geist. Und Jesus hat immer gesagt, das ist kein Verlust, das ist viel besser für euch. Krasse Zeitenwende. Und ich finde das spannend, dass alle Jünger, von denen wir in der Bibel lesen, nach Pfingsten ganz genauso mit Gott gelebt haben, so wie wir heute das tun. Wir denken manchmal, die sind die ganze Zeit mit Jesus durch Israel gezogen. Ja, war vor Ostern so. Aber danach war es ganz genauso wie bei dir heute, bei mir heute. Und das war für die Jünger eine richtig krasse Umstellung. Und immer wieder wollten sie die alte Zeit festhalten, so wie Maria hier Jesus festhalten will. Kann es sein, dass auch wir vergangene Zeiten festhalten wollen? Vielleicht hattest du in deinem Leben eine ganz intensive Zeit mit Gott. Vielleicht in deinem Jugendkreis oder in der Teestube oder auf einer Bibelschule oder einem bestimmten Hauskreis, wo du warst. Und das war so eine ganz enge, ganz tiefe Zeit für dich. Und du denkst immer wieder wehmütig an diese Zeit zurück, wie das damals so war. Und dann möchte ich dir heute sagen, du, Jesus ist lebendig, er ist auferstanden. Er ist heute derselbe wie damals in dieser ganz besonderen Zeit. Der Heilige Geist ist genauso da wie damals. Trauere nicht der alten Zeit hinterher. Lebe heute mit Jesus. Nimm dir heute Zeit für die Begegnung mit ihm, mit anderen Christen. Und vielleicht gibt es ja Dinge, die du damals gemacht hast, die du heute wieder aufleben kannst. Andere Zeit. Aber Sachen, die dich damals geprägt haben, lass sie doch wieder aufleben. Vielleicht ist es auch so, dass du vor vielen Jahren eine Aufgabe in der Gemeinde übernommen hast. Und das war genau dein Ding. Es passte zu deinen Gaben, zu deiner Kraft, zu deiner Zeit. Und dann hat sich das irgendwie verändert. Und es passt eigentlich nicht mehr. Dann halt die alte Zeit nicht fest, dann rede doch hier mit den Bereichsleitern. Vielleicht ist es dran, die Aufgabe abzugeben. Vielleicht gibt es eine Aufgabe, die viel besser zu dir, deiner Zeit, deiner Kraft und deinen Gaben jetzt passt. Lebe heute mit Jesus. Lebe nicht in der Vergangenheit. Denn Jesus ist dir heute noch viel, viel näher, als er damals in der Bibel, dieser Geschichte, diesen Ereignissen bei Maria Magdalena war. Wirklich? Ja. Jesus ist dir heute näher als damals bei Maria Magdalena. Warum? Maria kannte Jesus und sie kannte die Gegenwart Gottes in Jesus. Und wir heute, wir kennen den ganzen dreieinigen Gott. Den dreieinigen. Wenn du an Jesus glaubst, dann lebt Gottes Geist in dir. Dauerhaft. Nicht nur, wenn Jesus mal gerade vorbeikommt in Kapernaum oder in Bethlehem oder sonst wo. Nein, dauerhaft. Und dadurch ist auch Jesus und Gott der Vater bei dir. Schau doch mal auf diesen Satz, den Jesus sagt den Jüngern oder zu Maria. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Also Jesus geht. Jesus geht zu Gott, dem Vater. Aber er bleibt uns nahe dadurch. Trotzdem, er nennt seine Jünger seine Brüder. Was ganz Enges, was ganz Familiäres. Spannenderweise sagt er das bewusst nach der Auferstehung. Meine Brüder. Er nennt uns seine Brüder, seine Geschwister. Er ist in dir, er ist bei dir. Ja, du bist in ihm. Ja, durch Jesus wird Gott, der Vater im Himmel, auch zu deinem Vater im Himmel. Jesus kennt Gott, den Vater, wie kein zweiter. Er war von Ewigkeit bei ihm. Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, Gott der Vater. Und Jesus, Gott der Vater, sagt, ich gehe zu Gott dem Vater. Ich sage jetzt nicht nur zu meinem Vater, sondern ich sage jetzt auch zu eurem Vater, zu eurem Gott. Jesus sendet dir den Heiligen Geist und er nimmt dich hinein in diese einzigartige Beziehung von Vater und Sohn, Gott dem Vater, Gott dem Sohn. Er sagt, du bist Teil des Ganzen. Gott ist dein Vater im Himmel, der Schöpfer dieser Welt, der alles in der Hand hat, den wir oft nicht verstehen, was er da so entscheidet und zulässt. Aber der ist dein Vater im Himmel, durch Jesus. Und das ist das Geschenk, mit dem Gott dich immer wieder überraschen will. Heute, morgen und immer wieder. Dass du das hast durch Jesus. Dass er dir das zeigt und dich sehen lässt, was da eigentlich drin ist. Jesus ist das Zentrum der Geschichte. Er ist größer und höher als der Himmel. Und in seiner Nähe dürfen wir aufblühen.